Reklame!
Our yoga instructor challenged us to find inner peace. I found it faster than anyone. After 4 seconds, I stood up and screamed,
I found nirvana! I win!
They asked me to leave. I guess they don't respect winning. Bet365 does, though. New customers get $365 in bonus bets just for betting $10. Namaste, losers. Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Reklame. Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Es ist Montag, der 22. Januar 2024. Es ist der Montag nach der Divisional Round in der NFL. Wir wissen, wer nächste Woche in den Conference Championship Games spielen wird. Wir werden über die Divisional Games sprechen, natürlich in dieser Folge, über alle vier. Vorher erstmal die Info für euch. Ich bin wieder in einem Hotelzimmer. Aber was für eins, Adrian.
Okay, in einem schönen, ja. Du hast mir ein Bild geschickt.
Ja, schön ist natürlich immer Geschmackssache.
Ja, das stimmt. Also es hat aber auch so ein bisschen Vibes von so. Kennst du diese Kinderbetten, die ja. so als Rennauto gemacht sind?
Ja.
So dieser Vibe kam irgendwie.
Naja, es ist ja quasi genau das, nur für Erwachsene.
Eigentlich schon, ja.
Also für alle, die nicht wissen, wovon wir jetzt gerade sprechen, schaut mal bei mir bei Instagram, wenn ihr Glück habt, ist die Story noch da. Und zwar ist das ein Hotelzimmer so richtig für, ich glaube, Motorheads nennt man so Leute. Also wie wir quasi, Adrian, weißt du, so zwei Autoliebhaber, so Autonarren wie wir.
Es gibt wirklich wenige Themen, von denen ich weiter weg bin. Ich bin auch immer der Erste, der das zugibt. Meine Frau fährt viel besser Auto als ich. Ich fahre Auto, ich fahre sicher Auto, aber ich bin niemand, der sich mit seinen Autofahrskills irgendwo.
Ja, bei dir? Ja, also bei deiner Frau bin ich ja schon mal mitgefahren, das kann ich bestätigen.
Ja, stimmt.
Bei dir noch nicht. Bei mir ist das aber, also das eine ist unabhängig vom anderen. Ich würde mich sogar als ganz guten Autofahrer bezeichnen. Und ich bin ja auch ganz gut im digitalen Rennfahren zumindest. In echt habe ich das noch nicht gemacht. Aber
nee, alles, was über Mario Kart hinausgeht, interessiert mich auch ehrlicherweise nicht, muss ich sagen.
Ja, also ich bin ganz ehrlich, unter 200 PS kann ich nicht schlafen. Und ich habe Motoröl statt Blut in meinem Körper. Nein, Quatsch, so gar nicht. Also ich bin da auch sehr uninteressiert. Aber warum wir darüber sprechen, ich schlafe gerade quasi in einem. Warte mal, ich muss mich umdrehen. Es ist ein Ford. Ein alter Ford, der zu einem Hotelbett umgebaut wurde. Hinten an der Wand noch ein Ford Mustang. Über die komplette Breite des Zimmers ein riesiges Bild. Ich schlafe in so einem Autohotel. Das liegt daran, dass die Veranstaltung heute Abend hier in dieser Motor World in Köln ist. Aber ja, ist ein absolutes Highlight. Ich sitze gerade tatsächlich in einem Autositz. Also die haben auch so das Interieur ist auf Auto getrimmt.
Sehr schön.
Neben mir steht ein Felgentisch. Naja, jetzt aber zurück zum Football. Das interessiert uns beide ein bisschen, ein kleines bisschen mehr. Und kommen wir zu den Divisional Games. Wir fangen an mit dem chronologisch letzten Spiel aus der Nacht auf Montag, auf heute. Die Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs. Die Chiefs gewinnen und manifestieren weiterhin ihre absurde Dynasty, die sie sich da gerade schön zusammenbasteln. Das ist das sechste AFC Championship Game in Folge für die Chiefs mit Andy Reid und Patrick Mahomes. Und auf der anderen Seite haben wir die Bills. Und da habe ich das Gefühl, das war wie so eine Therapiesitzung zur Traumabewältigung, die aber komplett schief läuft und alles noch viel, viel schlimmer macht. 2020, 2021 und jetzt dieses Jahr an den Chiefs, an Patrick Mahomes in den Playoffs gescheitert. Ich habe hier zwei Seiten mit Notizen zu diesem Spiel. Wo fangen wir an? Also es war eins der vielen engen Spiele. Also ich würde sagen, drei von vier Spiele waren richtig eng, richtig spannend und auch unterhaltsam. Und das war aber auch vor allem, das unterscheidet sich so ein bisschen vielleicht von den anderen Spielen, ein sehr hochklassiges Spiel, vor allem was das Quarterback-Play angeht. Also zwei Quarterbacks, die auf absolutem Top-Level performt haben. Und so ein verschossener Kick am Ende wird dem Spiel irgendwie nicht gerecht, oder?
Ja, das Ende war so, also das Ende war wirklich so total, du hast ja wirklich auch gemerkt, wie die Luft aus dem Stadion ging in dem Moment. Das war wirklich so ein total.
Ja gut, es war ja dann noch entschieden, aber es war ja klar. Dass
genau, es war so ein unwürdiges Ende irgendwie für das Spiel. Ich habe witzigerweise exakt die gleiche Wortwahl hier als einen meiner ersten Punkte stehen, das Wort Trauma für die Bills.
Ja.
Dass sie halt wieder die Chiefs nicht schlagen können, die sich ja auch noch nie so schlagbar angefühlt haben wie diese Saison.
Ja, und dann auch noch im eigenen Stadion, ist ja auch
genau, dann bekommen sie zu Hause endlich mal. Und du hast halt dann wirklich dieses, Field Goal Wide Right, also viel bitterer kannst du es aus Bildsicht ja auch wirklich nicht scripten, wenn du scripten wollen würdest. Und am Ende gucken sie natürlich drauf und du siehst halt die verpassten Gelegenheiten einfach, die da waren. Also das verschossene Field Goal, logischerweise.
Ja.
Dann bei Second Down davor, Allen hatte einen Touchdown, kriegt halt Pressure von Chris Jones, der den Left Tackle komplett zerlegt und kriegt den Ball nicht dahin. Zwei fallen gelassene tiefe Bälle, die Allen eigentlich super anbringt. Und dann auf der anderen Seite muss man halt fairerweise, bevor wir jetzt gleich in die Details gehen, man muss halt fairerweise auch einfach sagen, es war das beste Saisonspiel der Chiefs. Also offensiv eigentlich fand ich von vorne bis hinten das ganze Spiel, solange sie mit Mecole Hardman nicht den Ball gegeben haben. Alles andere war gut.
Oh.
Und defensiv die zweite Hälfte dann wirklich. Also das, ich meine, ich bin voll bei dir mit Allen auch, wie der gespielt hat. Und das war richtig, richtig gut. Aber zweite Hälfte von dieser Chiefs-Defense, dann haben sie eben die Plays gemacht und die Stops bekommen, die sie gebraucht haben. Und das war ja irgendwo auch der, so ein bisschen der Verlauf. Du hast so beide Quarterbacks, die absolut lights out sind über drei Viertel. Und dann wurde es ein nervöses Spiel hinten raus, mit Fehlern auf beiden Seiten.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also es war ein hochklassiges Spiel, wie ich gerade gesagt habe, aber kein fehlerfreies Spiel von beiden. Aber ist ja auch logisch. Also am Ende sind solche Spiele oder werden solche Spiele immer durch kleinere oder größere Fehler entschieden. Und da haben sie wirklich sich ja auch nichts geschenkt. Aber dann war es auf Seiten der Bills dann doch der ein oder andere Fehler zu viel. Also du hast so zwei tiefen Bälle angesprochen, die fallen gelassen wurde. Dann der eine tiefe Ball, der von Allen ungenau war. Aber es waren ja auch so Kleinigkeiten. Also alleine dieser James Cook Drop, direkt vor der Endzone, wenn er den gefangen hätte, und das war ein leichter Ball, hätten sie einen Touchdown gehabt. Sowas. Oder dann natürlich auch Fehler in Sachen Playcalling vielleicht, also die Entscheidung, da an der eigenen 30-Yard-Line ein Fake-Punt bei 4. und 5, anstatt einem zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch Lights-Out spielenden Josh Allen den Ball in die Hand zu geben, wenn man das sich schon wagt. Natürlich, also, hätte es geklappt, hätten alle gesagt, oh geil, gutsy Call, weißt du, richtig Cojones gezeigt.
Man muss hier sagen, ich glaube, ehrlicherweise, dass das ein kurzfristiger Call auf dem Feld war, weil die Chiefs nur 10 Mann auf dem Feld hatten. Ich glaube nicht, dass die Punt-Unit raus ist mit dem Ziel, jetzt machen wir einen Fake-Punt, weil dann bin ich voll bei dir. Dann gib Allen den Ball in die Hand bei 4. und 5. Also allein, was der am Boden gemacht hat in dem Spiel, dann lass ihn das hier machen. Ich glaube, das war wirklich ein Ding. Sie kommen aufs Feld, sie sehen, dass die Chiefs nur 10 auf dem Feld haben und sagen dann, okay, wir versuchen es. Ich habe da keine Bestätigung dafür, aber das ist meine Interpretation von der Situation.
Was glaubst du, wer callt dann sowas in dem Moment?
Das ist eine gute Frage. Also,
an
sich würde ich sagen, der Head Coach muss sowas schon absegnen, grundsätzlich.
Eben.
Aber kann natürlich sein, dass der Special Teams Coordinator einfach gesagt hat, ey, die haben nur 10, und dann McDermott gesagt hat, okay, machen wir. Das muss natürlich super schnell auch gehen.
Das weiß ich nicht. Wie soll denn da die Kommunikation auf dem Feld so schnell zustande kommen? Weil, also, hat im Special Team auch jemanden Lautsprecher im Helm wie der Quarterback? Weil der ist nicht auf dem Feld.
Ich
glaube nämlich auch nicht. Dann stelle ich mir die Kommunikation sehr schwierig vor. Und es ist ja nicht so wie, der Quarterback ändert mal schnell den Play-Call an der Line of Scrimmage, sondern es ist ja eine so weitreichende Entscheidung.
Mhm. Also es muss irgendwie vom Headcoach freigegeben
werden. Genau.
Es kann sein, dass sie gesagt haben, wenn wir so eine Situation kriegen oder keine Ahnung. So solche Sachen. Aber also so angepasste Calls passieren dann häufig ja wirklich auch auf dem Feld. Auch bei solchen Fake-Punt-Geschichten natürlich nicht komplett in Eigenregie.
Eben.
Aber wir sind, glaube ich, hier schon an einem ganz guten Punkt. Wir können ja gleich noch über die positiven Sachen aus Bildsicht sprechen, aber wir sind ja schon so irgendwie in dem Thema, was hat die Bills das Spiel gekostet? Und das war dieser Fake-Punt irgendwo, der ja aber letztlich gar nicht so relevant war, weil Mecole Hardman den Ball wegfummelt und sie ihn wiederkriegen.
Also.
Und dann kam halt diese Plays. Dann kam dritter und lang, Allen geht tief, Sherfield hat den eigentlich, aber kann ihn nicht kontrollieren. Das wäre, ich glaube, mit 10 Minuten noch auf der Uhr im vierten Viertel wäre ein Monsterplay gewesen. Und dann beim nächsten Drive das gleiche Spiel nochmal.
Mhm.
Allen nimmt diesen, also wie ein Katapult, feuert er den weg da tief. Und er hat Stephon Diggs und der Ball fliegt ihm halt durch die Hände.
Ja, der sah da wirklich nicht gut aus, weil das ist natürlich ein unglaublich schwierig zu fangender Ball, wenn der so lange in der Luft ist, da den Ball vernünftig zu tracken. Da hing ein Verteidiger an ihm dran. Aber er hat sich halt falsch zum Ball positioniert. Mhm. Also wirklich so ein fast wie ein Anfängerfehler, so Wide-Receiver-Schule, da so zum Ball, also den so in den Korb fallen zu lassen, war halt bei dem Winkel und auch bei der Flugbahn wirklich die falsche Entscheidung. Und den willst du von Diggs auf jeden Fall nochmal versuchen dürfen.
Auf jeden Fall. Und da, das sind halt für mich, also für mich waren es halt diese vier Plays. Den Fake Punt würde ich sogar ein bisschen ausklammern, wie gesagt, weil er hatte letztlich keine Konsequenzen in dem Sinne.
Ja, gut, aber. Also ja. Ne,
für, aufs Ergebnis halt, weißt du?
Ja, das stimmt schon, ja. Übrigens, ich, übrigens halt sehr gutes Beispiel nochmal für hier Momentum-Switches. Und ja, es gibt Momentum, aber es hat überhaupt nichts zu bedeuten, weil es konnte kein größeres Momentum geben als nach diesem Fake-Punt. Und ich glaube, da war dieser Pacheco-Run, der direkt bis kurz vor die Endzone kam. Es gibt kein größeres Momentum an der Stelle in dieser Situation für die Chiefs. Und dann lässt Mecole Hardman den Ball fallen vor der Endzone und beziehungsweise durch die Endzone nach draußen. Die Bills bekommen den Ball. Und es gibt quasi kaum größeres Momentum für Bills, für die Bills. Also,
Momentum,
ja, aber es hat nichts zu bedeuten. Es bringt dir nichts.
Für mich sind es halt vier Plays. Also es ist, wir haben sie jetzt alle schon eigentlich angesprochen, aber um sie nochmal so zusammenzuführen. Es ist für mich halt der Shot auf Sherfield, den er nicht fängt, der Shot auf Diggs beim nächsten Drive, den er nicht fängt, was ja auch jeweils kritische Plays für diese Drives waren. Der Pass bei 2.9 am Ende, wo Allen eben, wie gesagt, einen Touchdown hätte, Chris Jones aber als Edge-Rusher aufgestellt wird, den Left-Tackle in Allens Schoß quasi schiebt und Allen den Touchdown, der wahrscheinlich da gewesen wäre, nicht trifft. Für vollen Kontext muss man fairerweise sagen, er hätte Diggs wahrscheinlich auch gehabt underneath, aber der Pressure kommt natürlich auch von der linken Seite und ich glaube, Allen liest das Play korrekt aus und er geht zum korrekten Read. Aber gut, sowas passiert halt dann. Das ist halt, also Chris Jones macht spielentscheidende Plays in den Playoffs. Das ist keine Neuigkeit.
Nein.
Und dann der vierte Punkt natürlich das verschossene Field Goal. Klar. Das sind für mich die vier Plays in dieser Schlussphase im vierten Viertel, die halt letztlich dann mindestens eins zu viel waren aus Bildsicht.
Was ich halt da kritisieren würde bei diesen Deep Shots, sie haben vorher das komplette Spiel über. Also entweder haben sie selber so ein bisschen drauf verzichtet auf diese Shots oder die Chiefs haben sie ihnen nicht angeboten. Auf jeden Fall sind sie in meinen Augen relativ gut damit gefahren, diese kleinen Plays, diese mittellangen Plays zu bekommen, die Yards am Boden zu bekommen. Und ich glaube, es wäre halt die richtige Entscheidung gewesen, da einfach bei zu bleiben, geduldig zu bleiben. Und das ist ja auch etwas, was wir über den Bills immer wieder thematisiert haben. Kann Josh Allen geduldig bleiben oder will er dann was erzwingen? Hier hat er diesmal nicht die falschen Entscheidungen getroffen oder schlechte Würfe drin gehabt. Ja. Fair, aber letztendlich war der das Resultat dasselbe. Nämlich keine Punkte, keine Yards für die Bills. Das lag nicht an Josh Allen in dem Fall, aber trotzdem, gerade mit dann dem offenen Stephon Diggs underneath. Und ich glaube, im Play danach oder im Play davor war es ja eine ähnliche Situation, wo er den einfachen Pass nicht nimmt, den komplizierten Pass versucht und es eben nicht klappt. Und ich glaube, sie wären gut beraten gewesen, einfach dabei zu bleiben. So gut, wie sie den Ball auch, wie gesagt, am Boden vorher bewegen konnten.
Ja, man muss natürlich fairerweise sagen, der erste Shot zu Sherfield war bei 3rd-and-12. Also da war jetzt der Checkdown in dem Sinne keine Option.
Nee.
Da würde ich jetzt.
Ich weiß nicht mehr genau, welches Play es war. Ich weiß nur, dass ich mir notiert habe, zweimal hintereinander oder zweimal in einem kurzen Zeitraum.
Ja, du meinst wahrscheinlich die am Ende. Du meinst wahrscheinlich die beiden Plays am Ende.
2.9
ist halt der Shot Richtung Endzone zu Shakir.
Ja,
wie gesagt,
genau.
Mit dem Chris Jones Pressure und dann 3rd-and-9 versucht er ja wieder einen tieferen Ball. Und
hättest du da zweimal den offenen Receiver underneath genommen, hättest du auch ein neues First Down bekommen.
Hätte durchaus sein können, ja. Vor allem finde ich halt hier, da kann man vielleicht mal ein bisschen den Switch zum Positiven aus Bildsicht machen. Josh Allen hat ja einen super Spieler gemacht. Also das war der erste Drive war halt, fand ich, so ein bisschen chaotisch. Aber danach war es ja eigentlich über weite Strecken auch echt souverän. Sie hatten eine super Mischung aus ihrem Run-Game, das sehr gut funktioniert. Sie haben sehr, sehr viel mit einem 6. Offensive Lineman gemacht oder dem Fullback auf dem Feld. Also sind bewusst heavy gegangen und Kansas City hatte Probleme damit.
Die haben die Front geowned in den ersten Drives.
Total. Und Bills haben das immer wieder mal gemacht dieses Jahr. Die haben mehr Plays mit 6 Offensive Linemen als jedes andere Team in der NFL gespielt. Hier war es halt wirklich, also man hat gesehen, dass sie offensichtlich da was in der Vorbereitung festgestellt haben, wie sie halt den Chiefs Probleme bereiten können. Und das hat auch funktioniert. Und dann eben in Ergänzung dazu hat Allen den Ball im Quick Game richtig, richtig gut verteilt.
Ja.
Und dann haben die Bills, hatten dann natürlich auch Allen als Runner. Die Chiefs haben Willie Gay verloren, verletzungsbedingt, der wahrscheinlich ihr athletischster Linebacker ist, einer, der auch mal ein Quarterback-Spy sein kann. Allen hat super viel am Boden gemacht. Und ja, aber auch dann, also was er dann teilweise für Bälle angebracht hat. Der Touchdown zu Shakir spät im dritten Viertel. Das war ja auch ein super schwieriger Wurf, während der dann nach links aus der Pocket geht. War der erste Touchdown, den Jarius Sneed in dieser Saison zugelassen hat. Und das war, wie gesagt, Ende drittes Viertel. Das war erst Allens zweite Completion über 10 plus Air Yards in dem Spiel. Also das unterstreicht nochmal diesen Punkt, dass es halt wirklich, dass sie halt lange in diesem Quick Game gelegt haben und das auch ganz gut funktioniert hat. Und mit dem Touchdown sind sie in Führung gegangen, 24-20. Und dann kam halt der Bruch. Dann, die nächsten Drives waren halt Fake Punt, der Shot auf Sherfield, der nicht klappt. Und dann halt der nächste Drive war dann eben, war ja schon der letzte. Das war dann der Miss Field Goal Drive. Also da war der Bruch im Spiel. Ja, und aus Bills Sicht ist es halt echt so ein. Irgendwie, es war so ein bisschen die letzte Chance für diese Version der Bills, ne? Weil jetzt werden die halbe Defensive Line wird Free Agent, Micah Hyde ist 33, wird Free Agent, Gabe Davis wird Free Agent, Von Miller könnte ein Cut-Kandidat sein. Ich weiß nicht, ob Stephon Diggs irgendwie mit Verletzungen zu kämpfen hatte, aber der hatte schon einen klaren Drop-Off in der zweiten Saisonhälfte.
Ja.
Das war schon so, was wir am Anfang auch gesagt haben, so irgendwie der Shot für die Bills, um das irgendwie, um endlich die Chiefs halt zu schlagen in den Playoffs. Und dass es halt dann so endet, obwohl halt Allen wieder ein richtig gutes Spiel hatte, das tut natürlich schon weh.
Ja, aber man muss auch dazu sagen, wer solche Verletzungssorgen hat, defensiv allen voran.
Absolut.
Und dann trotzdem noch die Chiefs in einem so engen Spiel halten kann, das ist schon respektabel. Und also ich meine, da sind ja wieder zig Linebacker ausgefallen. Bei welchen Linebackern waren wir da am Ende? Haben da überhaupt noch Linebacker auf der Position
vier
gespielt?
4 und 5. Also wir hatten, wir hatten ja im Vorfeld haben wir ja ausführlich über das Thema gesprochen.
Genau.
Mitte des Feldes, Bills, Ausfälle. Terrell Bernard hat nicht gespielt. Der ist ja quasi ihr Linebacker 1 ohne Matt Milano, wenn man so will.
Ja.
Ben Spector hat gefehlt. Das ist dann nochmal einer der Backup-Linebacker. Und dann hat sich Tyrell Dodson ja früh verletzt. Also wir waren dann wirklich bei Linebacker 4 und 5. Plus Taylor Rapp hat ja auch gefehlt. Wo man ja sagen könnte, okay, vielleicht können sie es mit 3 Safety-Sets ein bisschen kompensieren. Der war auch nicht dabei. Und es gab ja auch dann die Courage-Busts und Abstimmungsfehler. Ja,
das ist übrigens auch noch ein Play, wenn wir jetzt mal auf die Chiefs-Seite gucken. Das ist auch so ein Play, was den Bills so ein bisschen, also es war wie so eine, ja, wie so eine mittelharte Nackenklatsche. Dieses Play, wo sie Kelce einfach komplett, also Kelce generell
total
gutes Spiel gemacht. Ja. Aber dieses eine Play, wo er wirklich völlig vergessen wird, das hat auch so ein, das war auch wie so ein, als hätte jemand in Reifen gestochen, so ein bisschen.
Schon. Und
es war, ging die Luft schon so langsam raus. Mit so
Pfeifen. Man will es ja dann nicht, also man will es ja quasi nicht entschuldigen, sozusagen, wenn man, aber natürlich ist es halt relevanter Kontext zu sagen, ja gut, aber es haben halt die Linebacker, die ja halt diese Sachen auch kommunizieren sollen, halt irgendwo gefehlt. Und du hast es ja gesehen, ich glaube, das erste Play nach der Dodson-Verletzung war das erste Big Play von Kelce, wo er halt 1 gegen 1 gegen AJ Klein, dann einen der Nummer 4 Linebacker dann quasi, in Man-Coverage ist und den halt schlägt und knapp 30 Yards holt. Und dann eben, wie gesagt, das Play, was du gerade angesprochen hast, dieser Coverage-Bust eben, Bills kriegen es nicht richtig kommuniziert, Chiefs haben auch wieder viel mit zwei Titans und so gemacht, waren viel in engen Formationen auch, um auch viel Kommunikation irgendwie in der Defense zu erzwingen. Und ja, wie du gesagt hast, die vergessen halt irgendwie Kelce bei der Corner Route, übergeben ihn halt nicht vernünftig. Ich habe mir das Play jetzt oft angeguckt. Ich vermute, dass der Safety, der quasi nach vorne kommt, mit ihm mitgehen muss, weil der tiefe Safety hat eigentlich keine Chance, darüber zu kommen. Es kam halt viel zusammen. Mhm. Und das war so die Phase, wo du dann wirklich auch den Eindruck hattest, da hat Mahomes alles im Griff. Da kam, das war ja, der Touchdown zu Kelce war kurz vor der Halbzeit. Dann kommen sie raus aus der Pause. Gleich der erste Wurf war der, in meinen Augen, beste Wurf von Mahomes in dem Spiel. Dieser Ball auf Marcus Valdes-Scantling.
Ein unglaubliches Ding. Der übrigens den Ball genauso gefangen hat wie Stephon Diggs, um mich direkt wieder selber zu widerlegen. Aber gut, war ein bisschen anders. Da
bisschen
ging es
kürzer,
gut.
Ja. Und dann hast du ja wirklich, es war ja wirklich innerhalb von 3, 4 Plays, da waren sie in der Red Zone, der lange Scramble von Mahomes. Und dann kriegen sie den Screen-Touchdown auf Kelce. Nächster Drive, nächstes Shotplay, Red Zone, Touchdown Pacheco. Und das war so die Phase, wo du den Eindruck hattest, okay, die Chiefs müssen, die Bills müssen hier aufpassen, dass ihnen das jetzt hier nicht entgleitet. Da hätten die Chiefs den Deckel, glaube ich, drauf gemacht, wenn sie nach diesem Fake-Punt scoren. Also ich glaube, dann wäre es 34-24 Chiefs gewesen. Und so wie Kansas City da den Ball bewegt hat, ich glaube, trotz Josh Allen wäre das dann Ballgame schon fast gewesen.
Sie haben ein bisschen was liegen lassen in der Red Zone. Wieder, so wie letzte Woche ja auch. Also, letzte Woche waren sie ja mehrfach in der Red Zone, aber konnten nicht jedes Mal einen Touchdown machen. Und hier war es ja im Prinzip auch so. Ich glaube, zweimal haben sie wirklich einen Touchdown-Catch verpasst oder generell einen Touchdown durch die Luft verpasst. Aber letzte Woche warst du ja noch ein bisschen zurückhaltend, als ich meinte, ich habe das Gefühl, dass die Chiefs offensiv im richtigen Moment ja, die richtigen, also es ist nicht wirklich analytisch, aber die richtigen Knöpfe drücken konnten, so den richtigen Vibe gefunden haben, ihre Playmaker in Szene setzen konnten. Das hat sich jetzt hier fortgesetzt, wieder mit einem Superspiel von Isaiah Pacheco. Travis Kelce deutlich besser ausgesehen als in vielen Spielen in der Regular Season. Rashee Rice nicht unbedingt so wie jetzt erwartet, aber dafür ein paar Plays von anderen Receivern bekommen, insbesondere Marquez Valdes-Scantling. Also ich bleib dabei, die Chiefs Offense ist im richtigen Playoff-Modus angekommen.
Ich glaube, wir haben es ehrlicherweise in der Preview ganz gut getroffen, weil wir hatten ja gesagt, oder das war ja mein Punkt, so ein bisschen zu sagen, das Dolphins-Spiel war sehr gut, aber es war natürlich gegen eine super angeschlagene Defense. Könnte sich halt hier wiederholen, wenn sie eben wieder da angreifen können, wo die Bills halt
du
einfach
bleibst
super.
Skeptisch, okay, okay. Ja.
Also ich bin immer noch ein bisschen skeptisch.
Ja.
Ich sag aber auch, sie haben den Ball jetzt in diesen beiden Spielen viel, viel sicherer und konstanter bewegt als in den meisten Regular-Season-Spielen, gerade auch dann spät in der Regular-Season. Deswegen von beiden ein bisschen, die Offense sieht seit zwei Spiele lang gut aus. Jetzt kommen die Ravens.
Ich wollte es gerade sagen.
Ist halt eine andere Nummer.
Ich wollte meinen Take selber gerade noch so ein bisschen wieder einfangen, weil ich sagen wollte, das wird so viel schwieriger.
Ja.
Also fragt mal bei CJ Stroud und Co. nach, wie viel schwieriger das ist, gegen diese Ravens-Defense zu spielen. Da kommen wir dann aber am Donnerstag drauf zu sprechen. Highlight des Spiels war trotzdem Jason Kelce. Das muss man so festhalten. Ja. Also ja. Taylor Swift war abgemeldet. Der Mann hat hier die Show gemacht. Der Mann hat ja schon vor dem Spiel, glaube ich, aus einer Bowlingkugel oder so getrunken.
Ja, er hat irgendwie mit Bills-Fans auch, glaube ich, ein bisschen Pre-Game-Party gemacht, Tailgating.
Der war gut
genießt
dabei.
Genießt den Ruhestand.
Der war Feier. Ist einfach großartig. Und wenn er jetzt einfach feiert, dass sein Bruder vielleicht wieder in den Super Bowl einzieht, vielleicht wieder den Super Bowl gewinnt, dann wäre es irgendwie auch eine schöne Story. Kommen wir zu einer Story, beziehungsweise wir bleiben so ein bisschen bei Traumata und verpasster Traumabewältigung, glaube ich, kann man es nennen.
Playoff-Angstgegnern auf jeden Fall.
Mm-hmm. Die San Francisco 49ers schlagen die Green Bay Packers mit 24-21. Auch hier enges Spiel, 3-Punkte-Spiel. Die 49ers stehen im NFC-Championship-Game. Und es war aber ein anderes Spiel, als wir es vielleicht erwartet haben. Und es war auch für die 49ers zittriger, als wir das erwartet haben. 49ers auf beiden Seiten des Balls nicht auf ihrem besten Niveau. Ich glaube, das kann man sagen. Man kann es Arbeitssieg vielleicht auch nennen. Sie haben sich wirklich schwer getan. Am Ende, ich habe versucht, das mal so ganz simpel runterzubrechen. Es waren gefühlt so zwei Big-Time-Christian McCaffrey-Plays. Es waren anderthalb gute Drives von Brock Purdy. Und das hat mehr oder weniger gereicht. Oder, um es in den Worten eines mehr oder weniger bekannten Twitter-Users zu sagen, wenn man Playoff-Spiele gewinnt, erhöht es die Chance, in den Super Bowl zu kommen. Es ist wahr.
Schwer dagegen zu argumentieren, ne?
Absolut. Es ist wahr. Wo fangen wir hier an, Adrian?
Aber jetzt hast du die Niners Offense schon so ein bisschen ins Spiel gebracht.
Ja.
Können wir aus Niners Sicht mal drauf gucken. Man kann das ja auch wirklich positiv einfach angehen aus Niners Sicht. Dass San Francisco nach dem, was über die ersten drei Viertel passiert ist, gerade offensiv passiert ist in dem Spiel, dass die halt trotzdem zum Start des vierten Viertels nur mit 17-21 hinten liegen, spricht einerseits natürlich für die verpassten Gelegenheiten der Packers, kommen wir gleich drauf. Es spricht aber halt auch für die Gesamtqualität in diesem Niners-Team, weil, wie gesagt, wir werden gleich über die Packers und die hier viel haben liegen lassen, die hier das Spiel auch vielleicht ein bisschen mehr verloren haben, als es die Niners gewonnen haben. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass diese Stops in der Red Zone, die Niners-Defense dann früh im Spiel mehrfach hatte, die waren da ja nicht fluky in dem Sinne. Packers waren 1-5 2 von 5 in der Red Zone. Und das war natürlich hier auch mitentscheidend in einem 3-Punkte-Spiel. Purdy war einfach super off über weite Teile dieses Spiels. Und ich glaube, das ist schon irgendwo auch Teil der Analyse zu sagen, halt, dass halt nicht viele Teams mit nur 4 Punkten hinten liegen im vierten Viertel in einem Divisional-Playoff-Spiel, wenn der Quarterback so spielt wie Purdy über die ersten 3 Viertel.
Ja.
Da war die gedroppte Interception natürlich von Darnell Savage, die werden sicher die meisten mittlerweile gesehen haben, vielleicht sogar ein Pick-6 gewesen wäre, wo Purdy halt mit den Augen nur bei Ayuk ist. Ayuk hat Inside-Leverage bei seinem Cut nach innen, registriert den Safety gar nicht und wirft den Ball direkt zu ihm und Savage kann halt den Ball nicht fangen. Das war Glück. Ich habe dann tatsächlich gestern mal sein gesamtes Spiel von Purdy gechartet, weil ich halt möglichst viel Kontext auch irgendwie reinhaben wollte. Er hat 39 Pässe geworfen und ich habe 13 gezählt, die ich als sichere Würfe einstufen würde. Also Screens, offene Checkdowns, offene Pässe in die Flat, so beispielsweise CMC mit dieser kurzen Motion oder halt Rollouts und dann der kurze Pass zum Tight End, solche Sachen. Da hat er mehrere halt deutlich verfehlt teilweise. Da war ein Checkdown zu McCaffrey in die Flat, den er vorhin auf den Boden wirft. Da war ein überworfener Checkdown Richtung McCaffrey. Ich glaube, beim fünften Drive war das. Da gab es ein paar Plays in dieser Richtung. Und dann waren es halt diese in dieser Offense gewohnt offenen Crosser, underneath Crosser, kurze Crosser, von denen er auch mehrere verfehlt hat. Ja. Beim zweiten Drive war CMC bei einer Angle Route, später war es mal Ayuk, dem er den Ball quasi auf die Füße wirft. Ayuk rettet ihn mit einem First Down noch. Es war der Overthrow zu McCaffrey bei einer Slant Route von außen. Auch da gab es wirklich mehrere Plays, wo Purdy den Ball einfach ganz, ganz schlecht geworfen hat. Es gab den Overthrow in der zweiten Hälfte Richtung Jennings bei Third Down. Und wenn Nixon da ein bisschen schneller reagieren kann, ist das vielleicht sogar auch ein Pick. Plus natürlich direkt vor dem Touchdown, vor dem ersten, hat er ziemliches Glück gehabt, weil es bei First Down in meinen Augen ziemlich klar ein Intentional Grounding Strafwerte sein müssen. Also der ist in der Tacklebox, er geht nicht raus und er wirft den Ball einfach komplett nirgendwo hin, wo nicht, also wirklich kein Receiver im Umkreis von 20 Yards ist. Wer weiß, ob sie dann den Touchdown noch bekommen. Aber gut, ne, ist nicht gepfiffen worden, sie kriegen kurz danach den Touchdown. Für mich sind es wirklich zwei Takeaways mit dieser Offense insgesamt. Der Ausfall von Deebo Samuel hat der Offense richtige Probleme bereitet. Ja. Ich glaube, es wäre ein Spiel gewesen, wo Deebo eine ganz zentrale Rolle im Gameplan gehabt hätte. Und Purdy bekommt einfach Schwierigkeiten, wenn er im Regen spielen muss. Das haben wir jetzt zweimal dieses Jahr gesehen, also in stärkerem Regen. Das haben wir jetzt zweimal gesehen. Das andere war das Cleveland-Spiel in der Regular Season. Er wirft den Ball einfach deutlich, deutlich unsauberer und ungenauer, wenn es stärker regnet. Und das war halt sehr, sehr auffällig am Samstag in dem Spiel. Natürlich ist auch Teil der Analyse, weil Purdy halt über drei Viertel war ziemlich schwach, aber es ist natürlich auch Teil der Analyse, ihn für das zu loben, was er dann am Ende gemacht hat. Also für mich seine besten Würfe insgesamt kamen für mich bei den letzten beiden Drives. Das war der Pass auf Jennings bei 3. und 10. Klar, Jennings musste hochsteigen und so, aber es ist trotzdem ein super Wurf. Und für mich bis dato war das Purdy's bestes Play in dem Spiel. Und dann natürlich beim Game-Winning-Drive einmal der Ball auf Ayuk.
Ja.
Nachdem Kittle direkt davor ganz bitter das First Down gedroppt hat. In ein Mini-Fenster wirklich auch mit Zip, mit Power reingeworfen. Plus dann direkt danach die tiefe Outroute zu Conley. Der hatte Separation, aber auch den musst du erstmal so reinfeuern. Und das für mich irgendwo das Spiel. Purdy hat viele Fehler gehabt früh im Spiel, viele Würfe verfehlt, die da waren. Hat einmal großes Turnover-Glück gehabt. Und am Ende aber in der Schlussphase halt seine besten Plays gemacht.
Also ich finde den Touchdown-Pass auf Kelce beim nach rechts rausrollen.
Kelce?
Kittel.
Auf Kittel.
Kittel.
Ja, also ja.
Den fand ich schon stark.
Also, ist ein guter Wurf, auf jeden Fall. Aber da sage ich auch ehrlicherweise, er hat keinen Druck, er hat Zeit. Kittel hat klare Separation, kein Safety, der irgendwo in der Ecke noch wartet. Das heißt, er kann ihn einfach vor ihn werfen. Also ich sage nicht, dass es kein guter Wurf ist,
fair, aber guter
ich erwarte,
Touch
dass
dabei.
Er den macht. So.
Ja.
Ich erwarte schon, dass er den macht.
Ja, aber Adrian, David Lombardi von The Athletic hat Brock Purdy nach diesem Spiel mit Joe Montana verglichen und gesagt, dass er jeden einzelnen Kritiker und Zweifler verstummen lassen hat, weil er eben diesen einen Game-Winning-Drive hatte. Da kann man jetzt natürlich ich würde jetzt da direkt mal zwei Gegenfragen stellen. Und zum einen, wer hat denn wirklich behauptet, dass Purdy in Klatschmomenten nicht liefern kann? Weil, das haben wir jetzt schon mehrfach gesehen, dass der Typ in entscheidenden Momenten dann auch eben diese Würfe haben kann. Das ist keine Schwäche, keine ausgemachte Schwäche von Brock Purdy gewesen, würde ich behaupten. Ja. Und dann die Gegenfrage, wer hat denn behauptet, dass Brock Purdy nicht diese Würfe drin hat und nicht diese guten Drives initiieren kann. Auch das hat niemand behauptet. Und es ist natürlich, also du musst als Quarterback, der ein Team bis ins Championship-Game bringen kann, musst du in solchen Momenten auch dann solche Würfe liefern. Das muss man ihm positiv ankreiden. Aber mein Lieblingstweet bzw. Retweet auf diese Aussagen von David Lombardi war, also wenn das dein Takeaway von diesem Spiel ist, also Brock Purdy ist quasi Joe Montana und hat alle Kritiker verstummen lassen, dann muss man wirklich die Fähigkeit, Football zu analysieren und zu diskutieren, in Frage stellen. Weil ich bin ja etwas gemäßigt, da würde ich behaupten, was diese ganze Brock Purdy-Storyline angeht, aber wenn du dieses Spiel schaust und dann dein Takeaway ist, Brock Purdy hat es in diesem Spiel allen gezeigt, dann weiß ich, also dann haben wir, glaube ich, keine Grundlage zu diskutieren, weil ich glaube, ganz ehrlich, da sind, also das würden auch viele 49ers-Fans zugeben, Brock Purdy hatte, wie viele bessere Spiele hatte der diese Saison als dieses? 7, 8?
Ja, also ich würde sagen, abgesehen vom Browns-Spiel, war jedes besser als das. Und aber das ist halt der Punkt, was du gerade noch gesagt hast. Du hast halt dann so jemanden, der dann da so Meinungen natürlich sehr, der eine große Reichweite hat. Von The Athletic, dann hast du noch den Multiplikator dazu, wo das ja auch sehr groß geteilt wurde überall und so weiter. Aber gleichzeitig vergiftet sowas ja die ganze Debatte einfach noch 100-mal mehr, weil ja ehrlicherweise mein Eindruck auch nach dem Spiel war, Purdy ist ja einfach gar nicht so die Story.
Nein.
Also Purdy ist gar nicht die Story dieses Spiels, aber es gibt dann halt diese, es gibt halt gefühlt nur diese Extreme in der Diskussion um ihn. Wo du halt eigentlich ja sagen kannst, es ist so nichts falsch dabei zu sagen, Purdy war über drei Viertel schlecht und am Ende war, als sie dann Plays gebraucht haben, als es halt war, win or go home, da hat er seine besten Plays gemacht.
Ja, und das ist ja eine Qualität. Das ist ja auch etwas, was wir unterstreichen und herausstellen, dass das, viele können das nicht. Guck mal auf die andere Seite. Spiel über besser war, aber dann im entscheidenden Moment einen katastrophalen Fehler macht. Wir kommen gleich noch zu Baker Mayfield.
Und natürlich ist es dann halt eben auch fair zu sagen, wenn Jordan Love so wie die ersten drei Viertel gespielt hätte wie Purdy, dann sind die Packers wahrscheinlich nicht in Reichweite, um das Spiel noch zu gewinnen.
Genau.
Es ist halt, ne, ich finde es immer so, warum kann man denn nicht einfach sagen, Purdy war up and down, Purdy hat ein paar Plays gemacht, Purdy hat viele Sachen liegen lassen, Purdy hatte für seine Verhältnisse ein schlechtes Spiel, was ja auch unterstreicht, dass er einfach deutlich besser schon war dieses Jahr. Und am Ende hat er halt die Plays gemacht. Und dann komme ich halt bei den Niners darauf immer wieder zurück, dass sie halt so ein Spiel gewinnen können am Ende, unterstreicht zum einen die Qualität dieses Teams und zum anderen unterstreicht es halt auch, dass Purdy im entscheidenden Moment Plays gemacht hat, die, ganz ehrlich, in Jimmy Garoppolo halt in dem Fall ziemlich sicher nicht gemacht hätte.
Ja, also die fast sicheren Interceptions über die Mitte oder mit einem Overthrow, die wir da häufiger gesehen haben.
Ja,
bei Jimmy Garoppolo, die hatte er auch drin, aber in dem Fall wurden sie beide nicht bestraft oder mehrere nicht bestraft. Und ich würde halt auch nochmal unterstreichen, um vielleicht von dieser Purdy-Diskussion wegzukommen, die hier, da bin ich komplett deiner Meinung, eigentlich überhaupt nichts verloren hat.
Ja.
Christian McCaffrey hat ganz, ganz wichtige Plays gemacht.
Ja.
Und nicht Brock Purdy und nicht die Defense, sondern Christian McCaffrey, der bei beiden Touchdown-Runs oder diesen zwei Big Plays, ich glaube, es waren beides Touchdown-Runs, ne? Ja, müsste gewesen sein, beide Male halt viel mehr rausholt, als er eigentlich müsste, weil er mit seiner Elusiveness, mit seiner Power, mit seiner Explosivität halt Tackles durchbrechen kann. Und diese Plays waren für mich mindestens mal genauso wichtig wie dann halt die guten Brock Purdy-Plays.
Ehrlicherweise, meine ersten Takeaways nach diesem Spiel waren, A, die Packers haben das weggeworfen, weil das Spiel da war, kommen wir jetzt gleich dazu. B, dass San Francisco dieses Spiel gewinnen kann, spricht für die Qualität dieses Teams. Und C, ich fand, es war kein gutes Spiel von Kyle Shanahan, ehrlicherweise.
Mhm.
Und das, finde ich, ist halt viel mehr, ist für mich viel mehr ein Thema eigentlich, als halt das Purdy-Spiel. Warum sind die nicht mehr beim Run-Game geblieben? Du hast gerade McCaffrey angesprochen. Mhm. McCaffrey ist der Ball gut gelaufen. Warum sind sie da nicht mehr dabei geblieben?
Gerade mit dem Ausfall von Deebo Samuel dann. Also.
Ja, gut, okay. Aber da traue ich Shanahan schon zu, sich da irgendwie anzupassen und halt dann andere Wege zu finden. Sie haben es ja einmal mit Jennings versucht, das hat nicht geklappt. Aber dann geh halt mehr über dein normales Run-Game. Dieser Drive vor der Halbzeit, wo sie dann am Ende das Field Goal verschießen, ist ja horrend gemanagt. Also die Niners kriegen den Ball mit 4 Minuten auf der Uhr und allen Timeouts. Weißt du, wann sie ihre erste Timeout genommen haben? Hast du das
nee.
Registriert?
Nee.
Die erste Timeout nehmen sie mit 34 Sekunden noch auf der Uhr. Also Glockenmanagement-technisch war das einfach katastrophal gemanagt. Dann nehmen sie eine Timeout eben, wie gesagt, bei Dritter und Zwei mit 34 Sekunden, kommen aber halt dann nicht mehr bedeutend näher. Also kommen an die 30, kommen sie, glaube ich, und das Field Goal wird halt geblockt. Das war für mich so eine Szene, wo ich halt aus Shannon-Perspektive drauf gucke und sage, hat der jetzt, also das wirkte auf mich so, als würde er halt auf ein langes Field Goal hier gehen wollen. Und es sind halt so, es gibt eigentlich viel relevantere Storylines als Purdy nach dem Spiel. Und deswegen, ich finde, du musst natürlich die Leistung des Quarterbacks analysieren und besprechen, Aber das war mir wichtig, hier bei dem Spiel auch andere Sachen anzusprechen, weil halt eigentlich das Spiel andere Storylines hatte für mich.
Welche Storylines hatte es denn aus Packers Perspektive? Weil wir haben gerade schon Jordan Love so ein bisschen angerissen, der eigentlich über weite Strecken ein echt gutes Spiel hatte. Und ich habe ja noch so im Nachhinein fast unüberlegt, muss man sagen, gesagt, er wird diesmal nicht so viele offene Receiver bekommen wie die Woche vorher. Er hatte doch einige sehr offene Receiver durch Secondary Fuck-Ups von den 49ers, die ich so nicht erwartet habe.
Ja, und aber auch ausgerutschte Spieler. Ne? Ich meine, es hat, wie gesagt, geregnet, ein, zwei Dinger waren, wo der Corner einfach wegrutscht.
Gut, ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Receiver offen waren.
Ja.
Ne? Also, die er dann einfach nur noch treffen muss. Er hatte auch wieder richtig gute Würfe. Aber leider war es so diametral zu Brock Purdys Spielverlauf. Dann in den entscheidenden Momenten, dann die bittere Interception, wo der Ball getippt wird, wo er ihn aber auch in den Rücken geworfen hat von ich glaube, Tucker Kraft war es.
Ja.
Dann danach diese ganz miese Interception im letzten Drive, wo sie noch die Chance haben, wieder zurückzukommen. Keine gute Entscheidung, kein guter Wurf, wo es ihm halt dann wirklich durch die Hände geglitten ist.
Ja, also die Überschrift aus Packers Sicht ist für mich, das war ein Spiel, das sie hätten haben können.
Ja, definitiv.
Und, das betrifft ja wirklich auch alle Bereiche. Also es ist defensiv, wie gesagt, diese Dropped Interception von Savage steht da sicher ganz vorne. Das Missed Field Goal natürlich im Special Team, ein 41-Yarder im vierten Viertel. Wenn der sitzt, dann haben sie eine 7-Punkte-Führung. Dann ist es der, können die Niners mit dem Drive gleichen sie wahrscheinlich nur aus und gewinnen halt das Spiel nicht.
Ich habe jetzt immer die Kicker-Statistiken der einzelnen Teams jetzt nicht so auf dem Schirm, aber bei den Packers war das doch auch diese Saison richtiger Quälkram, oder? Also
absolut. Also das war in Packers-Fankreisen auch absolut ein Thema.
Ja,
Anders Carlson ist der Kicker, der dieses Jahr doch häufiger auch Kicks verloren hat oder verschossen hat. Gerade halt, also bei ihm ist ja gerade das Thema so, sobald du halt über die 40 Yards kommst, wird es halt eng.
Also,
das ist natürlich nicht das, was du haben willst. Aber ich habe die Stats aufgemacht, er war 40 bis 49 Yards, was jetzt natürlich nicht, das ist jetzt nicht super kurz, aber eigentlich willst du, dass ein NFL-Kicker 40 bis 49 Yards schon recht zuverlässig trifft.
Ja, ab 50 Yards wird's wackelig, also darf es wackeliger werden, finde ich.
Genau. 4 von 9.
Bah!
Dieses Jahr bei 40
Minuten. Nee, aber hä?
4 von 9.
Es haben schon Kicker ihren Job für weniger verloren.
Ja, das ist auch, glaube ich, ein
auch
Thema.
Auch bei den Packers, glaube ich.
Ja, absolut. Also er war in der Regular Season 4 von 8 und halt jetzt 0 von 1 dann in den Playoffs, in dem Playoff-Spiel. Das war absolut ein Thema. Und dann natürlich müssen wir auch über die Offense sprechen. Also du hast diese drei Drives zum Start in die Red Zone, die alle in die Red Zone kommen. Ja, die ersten drei Packers-Drive.
Bruce Drives. Dunnell. Ah, nee, Roche war es, ne? Drei.
Ich habe drei. beim ersten kicken sie einen Field Goal von der 11. Beim dritten kicken sie auch einen Field Goal von der 11. Und beim zweiten spielen sie 4-1 aus, was ich für den absolut richtigen Call erstmal da halte, da jetzt auf Touchdown gehen zu wollen. Du bist der klare Underdog auswärts in den Playoffs. Versuchen halt mit diesem schnellen Tush-Push. Ich dachte ehrlicherweise auch, dass sie es haben und dass der Spot da nicht gut war. Aber gut, unterm Strich geben es ihnen die Refs nicht. Und du hast einen Turnover und Downs. Also die ersten drei Drives in die Red Zone, 6 Punkte nur. Und solche Sachen führen natürlich dann auch dazu, dass du halt dann, wohl die Packers für mich in den ersten drei Vierteln das bessere Team auf jeden Fall waren, die Niners eben im dritten Viertel auf einmal in Führung gehen. Zweite Hälfte ja auch. Also ja, sie haben Big Plays, sie haben den langen Return, wo sie dann mit kurzem Feld scoren. Ja, der Touchdown von Bo Melton, das war für mich dann auch doch einer dieser Coverage Busts.
Ja.
Love, der eben ein paar schwierige Dinger auch trifft. Aber war ehrlicherweise dann halt auch zu inkonstant insgesamt. Das Run-Game fand ich sah gut aus. Aaron Jones hat ja auch diesen Big Play-Run gehabt. Gerade die Runs nach außen, das war offensichtlich was Green Bay hier als ein Mittel identifiziert hatte im Vorfeld. Aber eben auch hier die kritischen Fehler. Die Interception von Tucker Kraft, du hast es angesprochen, ist kein guter Wurf von Love. So das Accuracy-Thema kam dann doch nochmal da rein. Dass er intercepted wird, da gilt für mich das Gleiche wie das, was wir zu Purdy nach dem Ravens-Spiel gesagt haben. Tip, Pass, intercepted ist immer auch Pech. Aber das gibt den Niners 3 Punkte, weil sie ein Field Goal daraus kicken.
Ja, aber Wurf war ja auch nicht gut, ne? Also.
Genau, der Wurf war nicht gut, nee, auf jeden Fall. Und wenn wir das alles addieren, also du hast quasi statt 21 Punkten in der Red Zone mit diesen ersten 3 Drives nur 6. Nochmal 3 Punkte verschenkt mit dem verschossenen kurzen, also 41 Field Goal. 3 Punkte den Niners serviert mit der Interception. Da reden wir ja jetzt schon davon. Das ist jetzt natürlich überspitzt und ein bisschen vereinfacht, aber da reden wir ja davon, dass die Packers irgendwas zwischen 6 und 21 Punkten relativ leichtfertig verdattelt haben in einem Spiel, das am Ende ein Drei-Punkte-Spiel war. Und der mögliche Drop-Pick-Six ist ja da noch gar nicht, wird jetzt ja gar nicht berücksichtigt. Und natürlich dann die Picks von Love da, also der Pick von Love auch noch ganz am Ende da. Das war einfach ein Play, 50 Sekunden noch auf der Uhr, zwei Timeouts, du musst nicht All-in-Hero-Ball da gehen. Und da hat er halt versucht, was zu erzwingen. Das heißt, den musst du schon klar, also das war einfach ein mieses Play von Love, als das Spiel on the line war. Ich glaube, ein Stück weit kann man diese Sachen auch noch auf die Jugend schieben in diesem Team. Ich fand Love in der Summe besser als Purdy in dem Spiel, aber eben, wie gesagt, inkonstant und am Ende halt zu viele Fehler. Red Zone war ein Thema, was früh in der Saison auch häufiger mal ein Thema war. Und dadurch haben sie es eben verpasst, San Francisco einen schwierigeren Gamescript zu geben. Also, dass die Niners halt mal mit zwei Touchdowns hinten liegen, auf das irgendwie, keine Ahnung, im dritten Viertel mit 24-10 oder was führst. Und das haben sie halt nicht hingekriegt. Und dafür ist dann die Qualität halt der Niners einfach zu groß.
Ja, und jetzt werden die 49ers eben im Championship-Game stehen. Und das gegen die Detroit Lions. Tatsächlich. Denn die Detroit Lions schlagen die Tampa Bay Buccaneers mit 31-23. Sie gewinnen das erste Mal zwei Playoff-Spiele seit 1957. Sie sind das zweite Mal erst in ihrer Geschichte in einem Championship-Game. Und sie haben die Chance, das erste Mal in den Super Bowl zu kommen. Seit das Endspiel Super Bowl heißt.
Kannst du dir vorstellen, was in Detroit
passiert? Ey, ich gönn's denen so doll. Und ach, das ist einfach schön. Es ist einfach schön, dass das so klickt bei denen. Und trotzdem muss man sagen, es war ein zähes Spiel. Ja. Zweite Halbzeit war letztendlich unterhaltsam. Die erste war wirklich, also da musste ich mich echt konzentrieren, da am Ball zu bleiben. Aber die zweite Halbzeit war letztendlich unterhaltsam, weil auch natürlich spannend bis zum Schluss. Sportlich überzeugen konnten dann aber auch nur, wenn dann überhaupt, die Lions mit ihren einzelnen Big Plays, die sie halt einfach mit ihren Playmakern wieder gefunden haben und die am Ende auch irgendwie den Unterschied gemacht haben in diesem Spiel.
Ja, also zäh, finde ich, trifft es ganz gut. Es war auch teilweise ein merkwürdiges Spiel. Es hatte irgendwie viele so merkwürdige Momente, fand ich. Also zum Beispiel, Bucks kriegen ja vor der Halbzeit noch den Touchdown, weil sie das Shotplay auf Mike Evans bekommen.
Ja.
Und das bekommen sie maßgeblich deshalb, weil die Lions Post-Snap aus ihrer Too-Deep-Coverage rausrotieren in eine Single-High. Evans dadurch 1 gegen 1 outside ist. Und das haben wir die ganze Saison über gesehen. Wenn Baker das sieht, Evans 1 gegen 1 outside, dann wirft er den Ball da meistens hin. Und Evans macht halt das Play. Und das war so eine Situation, wo die Bucks eigentlich eh schon in Field-Goal-Reichweite waren und Detroit in meinen Augen vor allem halt genau dieses Big-Play verhindern muss und aber genau das eingeladen hat. Also sie haben ja quasi das Gegenteil gemacht. Du hast auch diese Sequenz gleich zu Beginn. Erster Bucks-Drive, Evans mit einem Drop irgendwie bei Third Down, kann der nicht richtig kontrollieren, er fliegt halt hoch, landet bei CJ Gardner-Johnson, gleiche Situation wieder so, Drop Pass, landet bei der Defense und ein paar Plays später dann an die Lions in der Red Zone und Goff halt dieser üble Floater da Richtung St. Brown, den Jamal Dean eigentlich abfangen muss. Ja, also wirklich, Spiel mit komischen Momenten. Ich denke, ein Grund dafür, dass Detroit nicht so konstant erstmal war, wie wir das im Vorfeld dachten, und nicht die Antworten so gefunden haben auf die Bucks Defense, wie wir das dachten, war, dass sie sich halt nicht so auf ihre Offensive Line stützen konnten, wie gewohnt. Jonah Jackson, der Guard, musste ja früh raus. Frank Ragnow hat sich am Knöchel verletzt, konnte zwar weitermachen, aber hatte ja offensichtliche Schmerzen. Nach jedem Lions-Drive war die Kamera irgendwie draußen bei ihm, wie er da offensichtlich sehr, sehr starke Schmerzen am Knöchel hat. Und wenn sich Detroit halt nicht auf seine Line stützen kann, mit dem Run-Game, auch was Protection angeht, dann merkst du das halt schon sehr extrem in dieser Offense. Und Bucks haben das natürlich auch gut attackiert. Wenn Goff mal Zeit in der Pocket hatte, dann konnten sich diese längeren Crosser auch entwickeln. Da haben sie auch Plays gemacht, der Touchdown zu Reynolds beispielsweise. Aber Tampa Bay hat halt immer wieder Stops hinbekommen und hat immer wieder Druck auf Goff hinbekommen. Mal mit dem Blitz, mal auch eben 1 gegen 1 gewonnen, gerade Inside, kennt sie ja auch ein paar Mal, Vita Vea. Ab Mitte des dritten Viertels hat Detroit das dann in den Griff gekriegt. Da fand ich, hat sie wirklich so angefühlt, als hätten sie einen Schalter umgelegt.
Ja,
dass sie dann.
Wie bitte? Dachte ich auch. Und dann hatte ich das Gefühl, sie haben sich zu sicher gefühlt und hinten raus wird es dann doch nochmal.
Vielleicht ein bisschen, ja. Aber zumindest die Offense war dann, fand ich, erstmal sehr, sehr gut. Also sie kriegen das waren der drei Drives quasi. Der erste Drive, haben sie dieses League Play zu Wright, dem Blocking Tight End, super Call, super designed. Und dann den Touchdown-Run bei 4th und 1. Der nächste Drive waren wir wirklich zwei, drei Big Plays und dann endlich auch mal ein langer Run. Jahmyr Gibbs mit dem 31-Yard-Touchdown. Das war so dieses erste richtige explosive Play im Run-Game eigentlich. Und dann der nächste Drive bekommen die Bucks die nochmal in 3. und 15. Aber St. Brown holt das First Down und das war eben dann auch die Phase, in der bei den Bucks Jamal Dean raus musste sein, McCollum reinkam, der Backup-Corner, und die Lions halt wirklich gnadenlos bei dem Drive ihn attackiert haben, inklusive auch zum Touchdown dann für St. Brown. Und das war so dieses, okay, 14 Punkte, Führung, 6:22 vor dem Ende. Vielleicht hast du recht, vielleicht haben sie sich ein bisschen zu sicher gefühlt, weil vom Gefühl her wurde es dann noch mal enger, als es wahrscheinlich hätte sein sollen.
Total.
Aber diese Phase, wo sie halt wirklich in drei Drives, drei Touchdowns auf verschiedene Art und Weise kriegen, ja, da hatte ich schon so das Gefühl, okay, Detroit hat jetzt die Antworten gefunden und das sollte eigentlich reichen.
Das dachte ich auch. Das habe ich mir auch genau so notiert. Und dann, ist es wieder so ein bisschen auseinandergebröckelt und man hat die Bucks dann doch noch mal wieder ins Spiel kommen lassen, weil die Bucks Offense dann plötzlich wieder aufgewacht ist. Das war ein Monster-Drive von Baker Mayfield da, der sie noch mal rangebracht hat. Und dann haben sie ja sogar am Ende so noch die Chance, mit einem Two-Minute-Drive was zu holen. Und
ja,
es war so ein bisschen, deswegen habe ich Baker Mayfield auch gerade schon angesprochen. Ich habe dir auch direkt dann nach dieser Interception, der das Spiel entschieden hat, geschrieben, so Baker gibt, Baker nimmt. Also er hat sie erst überhaupt in die Situation gebracht mit einem brutal starken Drive. Mit, er hatte auch in dem Spiel einen wichtigen Run, dann diese Pässe auf Evans, die enorm wichtig waren. Und dann im zweiten Play von diesem Two-Minute-Drive, diese Entscheidung, dieser Pass, killt es halt komplett.
Ja, ich fand, die Bucks haben es eben bis es ihnen da in der Phase so Ende drittes, Anfang viertes Viertel dann so ein bisschen entglitten ist. Also da hatten sie dann zwar noch gescored, aber hatten halt auch mehrere, also entweder Punt oder halt Interceptions in der zweiten Hälfte. Haben sie es offensiv gut gemacht. Interception, wie gesagt, natürlich auch Pech, auch wenn Evans den wahrscheinlich fangen sollte. Aber sie haben mehr die Crosser, fand ich, dann getroffen. Sie haben mit Otten und Rashad White, darüber haben wir auch gesprochen gehabt, die Linebacker in Coverage sehr, sehr gut attackiert. Ja, es haben einfach oft Kleinigkeiten gefehlt. Also, das fängt für mich an mit dieser Interception. Dann beim dritten Drive sind sie in 3. und 10, Chase Edmonds mit einem super Catch and Run. Und da fehlen irgendwie so ein paar Zentimeter zum First Down. Bucks punten da in einer Situation, wo man vielleicht als Auswärts-Underdog in den Playoffs da vielleicht auch dafür gehen kann. Das Field Goal, das sie verschießen, war ja ein Doink-Kick. Also, das war im zweiten Viertel. Auch da fehlen halt ein paar Zentimeter. Beim ersten Drive nach der Halbzeit bewegen sie den Ball eigentlich erst gut und dann kriegen sie einen Sack von Aiden Hutchinson bei Third Down, der nicht nur den Drive halt killt, sondern der sie auch aus der Field-Goal-Reichweite bringt. Also war 3. und 4 an der 38, wenn sie da irgendwie nochmal, selbst wenn sie nur 2-3 Yards holen, vielleicht reicht es dann für Field-Goal-Range. Stattdessen halt 9-Yard-Sack und dann halt wieder diese, ne, so, also es war so ein Spiel, fand ich, wo oft Kleinigkeiten einfach gefehlt haben. Umgekehrt, fairerweise, hatten sie auch einmal Glück bei dem Screen-Touchdown von White, das Play davor, wo Baker den Ball unter Druck wegwirft. Ich denke, er war ziemlich sicher down. Das heißt, es hätte ein Sack sein können, müssen. Stattdessen drücken sie halt aufs Tempo, machen gleich das nächste Play und das ist dann der Touchdown. Und die Plays und die guten Phasen für die Offense waren halt da. Also ich fand, Baker hatte diese Grip-it-and-rip-it-Phasen, ne, wo er schnell spielt. So Ball, was wir gesagt haben, auch Snap, Dropback, zack, am Ende seines Dropbacks feuert den Ball raus, trifft seine Receiver, ein Rhythmus kommt irgendwie auch rein. Das Run-Game hat teilweise besser funktioniert, als ich das gedacht hatte. Aber die Lions haben immer wieder mal so ein störendes Element reingeworfen. Die Safety-Blitzes zum Beispiel haben sehr, sehr gut funktioniert. Und im Endeffekt, wie gesagt, waren es halt Kleinigkeiten und Kleinigkeiten entscheiden halt in den Playoffs. Und die Bucks haben das Spiel enger gestaltet, als ich es gedacht hatte insgesamt. Die Interception am Ende, ja, bin ich voll bei dir. Ist eigentlich kein Grund, dass er da so aggressiv gleich das versucht zu spielen. Aber in der Summe haben die Bucks sich hier in meinen Augen besser geschlagen, als ich das vorher gedacht hatte.
Und auch hier mal wieder der Beweis dafür, wenn du Playoff-Spiele gewinnst, hast du erhöhte Chancen, in den Super Bowl zu kommen. Und das haben die Detroit Lions.
Unweigerlich so, ja.
Jetzt nächste Woche, auch wenn es sehr, sehr schwer wird, gegen die 49ers. Aber also da muss ich dich quasi aus Transparenzgründen outcallen.
Alles gut.
Du hast nach dem 49ers-Spiel, nee, gar nicht wahr, nach dem Lions-Spiel, nach diesem Spiel, über das wir gerade gesprochen haben, gesagt, egal wer hier weiterkommt, oder ich glaube, das ist mir noch während des Spiels geschrieben, egal wer hier weiterkommt, kriegt von den 49ers übel auf den Sack. So hast du es natürlich nicht formuliert, in deiner, wie immer, sehr.
Aber also deutlichen Sieg. Ich hatte die, ich glaube, die erste Line waren 7,5. Ich kann es schnell nachschauen. Ich glaube, es sind 7,5. Und da war mein erster Take zu sagen, also, 6,5. Da nehme ich Stand heute die Niners. In den
also, Team. Die Niners sind zu Recht natürlich favorisiert. Und wenn alles nach Plan läuft, sollten sie das auch gewinnen. Aber ich mache nicht den Fehler und unterschätze diese Lions-Offense, wenn die klicken. Und das tun sie leider in den letzten Wochen selten über ein komplettes Spiel, aber halt in diesen Phasen, so wie auch hier gegen die Bucks. Und in diesen Phasen, von dem, was ich von der 49ers-Defense jetzt auch gesehen habe, diese Woche, ich unterschätze nicht diese Lions-Offense mit den Playmakern, mit den verschiedenen Leuten, wo sie den Ball gut verteilen können. Die können auf unterschiedliche Art und Weise scoren. Die Defense wird vielleicht am Ende wirklich das, was wir erwartet haben, der Genickbrecher der Lions. Aber auch darüber sprechen wir am Donnerstag. Aber trotzdem, also ich bin mir da nicht so sicher, dass die 49ers hier einfach easy, locker, flockig weiterkommen.
Also ich glaube, worüber wir in dem Pro-Lions-Case in erster Linie sprechen werden, ist halt die Run-Defense der Niners. Also das ist für mich der Ansatz zu sagen, wenn Detroit halt da das Spiel kontrollieren kann, am Boden wirklich konstant eben sich mehr wieder auf die Line stützen kann,
und Jahmyr
was halt gegen die Bucks nicht der Fall war, dann, das ist, glaube ich, ihre beste Chance.
Wir müssen aber noch über das letzte Spiel sprechen, beziehungsweise es war das erste Spiel in der Divisional Round an diesem Wochenende. Die Baltimore Ravens gegen die Houston Texans. Es war das einzig richtig deutliche Spiel. 34-10 am Ende. Auch wenn die erste Halbzeit gar nicht so danach aussah. Und es war das, was wir eigentlich, also das, was ich tausendmal unterstreichen wollte. Die Ravens werden wackelige Knie haben, wenn es in dieses Spiel geht, weil die haben so viel zu verlieren und die Texans überhaupt nicht. Und die Ravens sind super wackelig reingekommen, also mit 10-10 in die Halbzeit gegangen. Aber die zweite Halbzeit war dann, das war eine reine Lamar Jackson-Show. Das war, also wenn ihr euch fragt, wir reden ja häufig darüber, gerade in so Reviews, Team X hat es nicht hinbekommen, eine Führung zu verwalten. Weißt du, so ein Spiel dann auch mal nach Hause zu bringen, so eine Führung wegzustecken. Schaut euch die zweite Halbzeit der Ravens an und ihr wisst, was wir damit meinen. Eine Führung zu verwalten, eine Führung wirklich dann auch mit, ja, also in einer gewissen Dominanz auch, ja, so zu verwalten, dass nichts mehr anbrennen kann. Ja. Und die Texans haben in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr hinbekommen und dementsprechend dann unterm Strich ein sehr verdienter Sieg der Baltimore Ravens.
Sie hatten halt auch keinen Plan B defensiv. Das ist, muss man, glaube ich, schon so herausstellen. Weil es war ja ein guter Plan A, den sie hatten. Also sie haben sich halt gesagt, wenn wir hier mit dem Foreman-Rush versuchen, das Spiel zu machen, so wie wir das ja eigentlich spielen wollen, dann können wir Lamar Jackson nicht verteidigen. Hatten wir in der Preview, das war ja ein ganzer Punkt in unserer Preview, hier die ganzen Stats mit 7-Mann-Boxes gegen Lamar Jackson und so weiter.
Ja.
Und wenn die Texans es früh im Spiel mit dem Foreman-Rush versucht haben, dann hat Jackson ja auch häufig Antworten gefunden. Es waren mal ein paar Pässe über die Mitte, weil er Zeit in der Pocket hatte. Das waren auch einige Routes, die Zeit gebraucht haben, so ein bisschen tiefere Comebacks, Whip-Routes und sowas, weil er aber halt Zeit hatte, um das auch zu spielen. Die Routes sich entwickeln konnten. Und natürlich die Scrambles. Also beim Touchdown-Drive war das erste Play ja ein 23-Yard-Scramble von Lamar. Er hatte noch einen Run für einen First Down ein bisschen später. Und es war echt häufig so, dass die Routes dann auch der Ravens irgendwie die Linebacker weggeräumt haben und die Texans dann mit dem Foreman-Rush nicht ihren Contain halten konnten. Und dann Lamar Jackson halt, das ist halt genau das Thema, dann ist es halt super schwer, das zu verteidigen. Aber so ab dem vierten Drive ungefähr haben sie halt den Ravens konstanter Probleme bereitet für den Rest der Halbzeit.
Ja.
Mit Sacks, mit Drucks, mit dem Blitzing. Mit dem Blitzing halt.
Also sie haben wirklich zeitweise dann 69% Blitzquote bei Dropbacks von Lamar Jackson.
Naja, insgesamt 69%.
Aufs insgesamt Spiel sogar, ja, ich kannte nur die Statistik während des Spiels, ich habe da nicht nochmal nachgeschaut. Das haben die bis zum Ende durchgezogen, das ist krass. Weil also ich dachte, das ist so ein bisschen, dass sie ein bisschen davon weg sind und es deswegen vielleicht auseinandergefallen ist, habe ich nicht nochmal gegengecheckt. Ja, aber sie hatten schon relativ früh in dem Spiel fast 70%.
Ja, genau. Also ich hatte Next Gen Stats live gecheckt in der ersten Hälfte und da waren sie über 70% in der ersten Halbzeit. Das heißt, ein klein bisschen runtergegangen, aber nicht viel.
Wahnsinn.
Und die Ravens fand ich in der ersten Hälfte, ich glaube, das hat sie ein bisschen überrascht. weil, also Nerven haben da sicher auch eine Rolle gespielt, aber
da bin ich mir sicher.
Ich glaube, das hat sich schon noch ein bisschen überrascht, weil eben das ja nicht der normale Ansatz der Texans-Defense einfach ist. Ja. Und dann war es auch ein bisschen sloppy. Lamar hat es nach dem Spiel auch angesprochen. Sowohl Lamar als auch Harbaugh haben ja nach dem Spiel gesagt, dass es in der Halbzeit laut wurde. Und,
a lot of cursing, hat, glaube ich, Lamar Jackson
gesagt. Ja, und ungemütlich auch, genau. Lamar Jackson hat wohl das Wort da auch ergriffen. Es hat sich halt geändert in der zweiten Hälfte. Und zwar drastisch. Also Baltimore kam mit einem viel, viel besseren Quick-Game raus, haben den Blitz auf einmal geschlagen, Lamar hat den Ball viel schneller geworfen. Sie haben sich halt wirklich angepasst an das, was Houston gemacht hat defensiv. Und dann hatten die Texans eben, wie gesagt, keinen Plan B. Und dann kriegst du halt diese Drives, wo die Ravens gefühlt halt den Ball innerhalb von 2, 2,5 Sekunden werfen können, immer wieder, und offene Receiver da sind. Und das war dann schon die Story der zweiten Halbzeit. Ich habe die Stat gesehen, der hat in der zweiten Hälfte gegen den Blitz den Ball im Schnitt über eine Sekunde schneller geworfen als gegen den Blitz in der ersten Halbzeit. Also sie hatten einfach mehr Antworten gegen den Blitz. Und Lamar jetzt der erste Spieler aller Zeiten mit 2 Passing-Touchdowns, 2 Rushing-Touchdowns und sowohl 100 Rushing- als auch 100 Passing-Yards in einem Spiel.
Ding, 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 100 Rushing-Yards, zweites Mal in dieser Saison.
Ja, haben es drüber gesprochen vorher. Du hast dich gewagt, das nochmal zu callen.
Ja, ja. Irgendwann musste es kommen.
Und er hat, also man muss halt echt sagen, Lamar hat das Spiel kontrolliert dann. In der zweiten Hälfte hat er das Spiel für mich kontrolliert. Und die beiden Touchdown-Drives eben zum Start in die zweite Hälfte, da war es dann ja fast durch, weil die Texans einfach nicht mitgehen konnten offensiv. Also im Endeffekt hast du halt ein Spiel, wo die Texans einen guten Plan hatten, was den Ravens schon noch einen Scare, glaube ich, gegeben hat im zweiten Viertel, der ein bisschen wachgerüttelt hat. Aber als die Ravens sich angepasst haben, war es für Houston einfach 2 Nummern zu groß. Und das ist ja auch okay, wenn man sieht, wo die Texans in ihrer Roster-Building-Entwicklung stehen.
Absolut, das haben wir ja auch vor dem Spiel gesagt. Egal, wie dieses Spiel für die Texans ausgeht, die können so maximal zufrieden auf diese Saison schauen. Sowohl das Team selber, das Front Office, als auch die Fans. Also endlich mal wieder Hoffnung da und die Gewissheit, einen geilen Headcoach zu haben und die Gewissheit, einen richtig guten Quarterback jetzt für die Zukunft zu haben. Und viele, viele junge Playmaker auf beiden Seiten des Balls, gerade wenn dann noch so ein Tank Dell zurückkommt. Ich finde, mit Nico Collins so ein unerwarteter Glücksgriff, Breakout-Saison gehabt. Ich finde, auf der Ravens-Seite noch einen Gedanken dazu. Ich glaube, die haben diese erste Halbzeit gebraucht. Auf der einen Seite, um so richtig aufzuwachen, um in den Playoffs anzukommen, aber dann eben auch so eine zweite Spielhälfte, um zu sehen, ja, wir können es doch in den Playoffs. Und ich glaube auch, dass man hier in diesem Spiel eine unglaubliche Entwicklung von Lamar Jackson gesehen hat. Nicht nur in diesem Spiel, sondern auch im Vergleich zu den vergangenen Saisons. Weil, wenn du an Lamar Jackson in den Playoffs denkst, dann sah vieles davon wie in Halbzeit 1 aus. Aber dieser Turnaround, dieses Schalter umlegen, kam dann halt manchmal nicht in manchen Playoff-Spielen. Und sich selber zu zeigen, ey, wir können dann auch so ein Playoff-Spiel einfach eine Halbzeit lang komplett dominieren, das können wir. Die Defense war stark, die Offense war stark, Lamar Jackson war richtig stark. Ich finde, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für den Kopf für die Ravens. Und bei den Texans muss ich, finde ich, schon noch dazu sagen, ja, gegen diese Defense ist es enorm schwer und ja, man kann zufrieden da drauf schauen, aber insgesamt war es dann insofern doch enttäuschend, weil die Texans, hatte ich das Gefühl, sich viel selber im Weg standen. Also viele Strafen gerade zu Beginn.
Das war brutal.
Dann diese Protection-Probleme. Ich meine, wir haben es thematisiert, wir haben es besprochen, wir haben es erwartet, dass das deutlich schwieriger wird als gegen die Browns, wo sie es ja herausragend gut gemacht haben. Und dann die erwarteten Probleme und Ungenauigkeiten von Stroud gegen den Druck, kein Run-Game haben können, dann halt so essentielle Connections für die Texans, wie die Connection zwischen Dalton Schultz und CJ Stroud, waren in diesem Spiel überhaupt nicht auf einem Nenner, dass der einzige Touchdown der Texans ein Punt-Return-Touchdown war. Das sagt einiges. Sie haben sich ein bisschen selber im Weg gestanden und halt gleichzeitig auch jede Menge Lehrgeld zahlen müssen.
Ja. Ravens Defense war halt einfach, hat halt Antworten auf alles gehabt. Und die Texans hatten, wenn wir sagen, defensiv hatten sie einen guten Plan A, aber keinen Plan B. Ich finde, offensiv hatten sie ehrlicherweise nicht mal einen Plan A im Spiel.
Ja, der Plan A hätte, glaube ich, funktioniert, wenn sie halt den Druck besser unter Kontrolle gehabt hätten, wenn die Protection besser gewesen wäre. Aber das war sie nicht und dann ja, fehlten
sie
die
halt, also
Antworten.
Mir haben halt wirklich die Antworten einfach auch gefehlt. Ja. Ich hatte vom Anfang an den Eindruck, dass sie wahnsinnig viel von CJ Stroud verlangen in dem Spiel, um irgendwie eine Chance zu haben. Und,
ja, wenn du den Ball nicht laufen kannst, dann passiert das
also gar nichts. Wenn du nicht laufen kannst, wenn die Protection nicht gut ist, wenn die Ravens halt permanent auch Post-Snap dann dir vermeintliche Receiver wegnehmen.
Ja, und dann noch Strafen. Das noch so als unnötiges Element obendrauf.
Genau.
Ja.
Ja, also jetzt haben wir die Zahl auch mal 11, insgesamt 11 Strafen für 70 Yards. Die Ravens hatten 3 für 15, um mal den Vergleich da reinzubringen. Ich glaube auch hier, ganz ehrlich, da spielen Nerven noch eine Rolle. Die Lautstärke, es war super laut im Stadion. Es waren ja auch mehrere False Starts, sowas ist ja häufig dann Kommunikationsproblem irgendwie in der Lautstärke. Und es war, wie gesagt, halt super viel verlangt von Stroud. Und Stroud hat ja ein paar Plays gemacht, gerade spät in der ersten Hälfte, ein paar gute Würfe auch angebracht. Aber es war halt unglaublich viel Druck auf ihn. Plus all das, was Baltimore ja sowieso, wie gesagt, auf dem zweiten und dritten Level seiner Defense eh schon macht. Und dann halt, ja, Run-Game hast du angesprochen, du hast einzelne individuelle Fehler, wie dieser, wieder so ein First-Down-Drop von Dalton Schultz, den hat er ja letzte Woche auch schon, also gegen die Browns auch schon gehabt. Das verschossene Field Goal natürlich in der ersten Hälfte, damit hätten die Texans ja sogar in Führung gehen können, da spät in der ersten Hälfte. Und ja, es war von vornherein ein schwieriges Matchup für Houston, auch auf der Seite des Balls. Und sie haben sich, wie du gesagt hast, das Leben halt zusätzlich schwer gemacht. Und dann in der zweiten Hälfte kamen sie halt einfach nicht mehr rein. Also sie hatten ja letztlich auch in der zweiten Hälfte nur einen Drive, bis sie schon dann 10-24 hinten lagen, weil die Ravens mit ihren ersten beiden Drives gescored haben. Und der eine Texans-Drive ging dann per Punt zu Ende, weil sie bei First Down einen Trick-Play versuchen. Dieser, ja, was war das, so ein Reverse-Flea-Flicker-Screen irgendwie, der für minus 5 Yards getackelt wird. Mhm. Und dann bist du halt in 2. und 15 gegen diese Defense und puntest dann halt recht schnell. Sie konnten offensiv nicht mithalten hier. Nee. Das war schon ein Klassenunterschied auf der Seite des Balls. Und ich bin nach wie vor total positiv für dieses Team, für den Outlook. Gleichzeitig muss man hier auch einfach sagen, dass sie auch coaching-technisch das einfach klar verloren haben.
Was meinst du damit? Also, dass die Antworten
Mike McDonald hat einfach Bobby Slowik in meinen Augen hier klar dominiert. Was Defensive Coordinator Ravens gegen Offensive Coordinator Texans.
Ja, also klar, da muss man vielleicht auch dann auf die Qualität gucken, die man zur Verfügung hat, mit der man arbeitet. Klar. Aber ja. Grundsätzlich, wie gesagt, auf vielen Ebenen einfach auch Lehrgeld bezahlen. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Es ist so absolut in Ordnung. Eben. Und ich glaube, da kann jeder Texans-Fan gut mit leben. Jeder Ravens-Fan kann sehr gut damit leben, dass man dann in der zweiten Halbzeit so aufgewacht ist. Und Ravens gegen Chiefs im Championship-Game.
Das ist das erste AFC-Championship-Game, das die Ravens zu Hause austragen, oder? Glaube ich so.
Das habe ich, glaube ich, auch gelesen. Habe ich mir jetzt nicht nochmal rausgeschrieben, aber.
Weil, also.
Ist ja auch schon eine Weile her, dass die überhaupt in der Situation
eben,
waren.
Eben. Also, sie hatten natürlich ihren Titel-Run, aber da waren sie ja in Wildcard. Also, haben sie eine Wildcard.
Genau.
Und dann haben sie in New England gespielt, das Championship-Game. 2012. Und.
Guckst du gerade nach, sonst rufe ich eben auf.
Ich hab's jetzt offen. Ja, genau. Und in 2000, also ihr anderer Championship Run, da haben sie in Oakland gespielt, das Championship Game. Das ist das erste für die Ravens zu Hause, plus noch eins in Pittsburgh. Das erste, das sie zu Hause austragen, seit sie halt die Baltimore Ravens sind. Die Baltimore Colts, das ist dann doch noch ein paar Tage her. Die hatten in den 70ern auf jeden Fall welche. Aber
hattest du die 2011er-Saison mit drin? Aber ja gut, das war auch auswärts.
Genau.
Beide Male at Patriots, also in Foxborough.
Genau, sie hatten 12 at Patriots, 11 at Patriots, 8 at Pittsburgh und 2000 at Raiders. Und ich wollte noch einen Punkt aufgreifen zu der Lamar-Sache, die du gesagt hast, weil die das natürlich ein Thema auch war, ne? Lamar Playoff History und so weiter. Und ich fand, das Spiel war so wahnsinnig beispielhaft für diese offensive Transformation, über die wir die ganze Saison schon reden mit den Ravens. Wenn ihr euch die bisherigen Playoff-Niederlagen anschaut, vor allem halt die ersten beiden. Der erste war ja gegen die Chargers damals, das erstes Playoff-Spiel, wo die Chargers halt wirklich einen defensiven super Gameplan hatten für diese Run-Heavy-Offense und Lamar halt echt auch gestruggelt hat als Passer.
Und waren da nicht auch noch ein paar Fumbles dabei? Und also
auf jeden Fall. Und dann das zweite war ja in der MVP-Saison, wo sie ihr Hausohr-Favorit zu Hause waren, gegen die Titans. Und die Titans halt auch einen super Gameplan hatten und den Ravens auch das Run-Game wegnehmen konnten und das Passing-Game einfach nicht die Antworten hatte. Jetzt hier zu sehen, dass eine Defense sie blitzt und ihnen Probleme bereitet und sie Antworten finden und dann dominieren in der zweiten Hälfte, auch offensiv, das unterstreicht für mich einfach nochmal, dass es ein anderes Ravens-Team ist.
Ja, und dann kommt nächste Woche auch noch ein Mark Andrews wahrscheinlich zurück und macht diese
Passing-Offense. Ja, stimmt, ja. Im Vorfeld so ein bisschen gerätselt, was für eine Rolle der haben wird, hatte dann gar keine.
Ja.
Aber ja, klingt so, als könnte der spielen.
Also da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ich sag euch auch noch mal, in welcher chronologischen Reihenfolge das Ganze stattfindet. Chiefs Ravens ist sogar das frühe Spiel.
Mhm,
genau. 21 Uhr am Sonntagabend deutscher Zeit. Und dann um 0.30 Uhr die Lions gegen die 49ers. Und dann geht's um den Einzug in den Super Bowl. Hast du noch was, Adrian?
Ich glaube, wir haben das ausführlich zusammengefasst, was passiert ist dieses Wochenende.
Ja.
Nee, ich glaube, wir werden natürlich eine große Preview haben auf beide Spiele am Donnerstag, wie ihr das gewohnt seid. An Matchups und so weiter mangelt es nicht.
Nein.
Und es sind ja auch zwei richtig coole Matchups. Also mit Lamar gegen Mahomes, Ravens, Chiefs und dann die Lions in dem NFC Championship Game. Also, das ist ja. Ich weiß nicht, wie viele unserer Hörer und Hörerinnen das in irgendeiner Art und Weise haben kommen sehen.
Ich muss mal. Letztes Jahr habe ich Dan Campbell als Coach of the Year prophezeit gehabt. Und ich bin der Meinung, ich hatte da einen wilden Hot Take dazu. Ich muss noch mal reinhören. Vielleicht war ich auch hier mal wieder ein Jahr zu früh, was solche Hot Takes angeht.
Ja, Ich tue ja schon Buße. Ich hatte vor der Saison ja den Take, oder ich hatte vor der Saison gesagt, wenn die Lions es ins NFC Championship Game schaffen, dann verlose ich auf Twitter Lions Merch. Den habe ich schon, der ist schon in Lieferung. Den werde ich dann diese Woche irgendwann.
Ach, wirklich?
Twitter, ja. Ich hatte.
Kann ich da mitmachen?
Du bist natürlich wie immer ausgeschlossen.
Ja, super. Ja,
aber okay. Das wird es die Tage bei mir bei Twitter geben, weil, also ganz ehrlich, ist ja auch eine coole Story. Ich finde das toll, dass die Lions ja im Championship-Game sind und bin absolut gespannt, was wir da von denen bekommen.
Also ich muss mich jetzt hier auch gar nicht ich muss nicht Dinge behaupten, die ich nie behauptet habe. die Lions sind das einzige Team, was ich nicht drin habe vor der Saison in den Championship-Games. Ich wollte jetzt gerade noch mal schauen, ob ich sie zumindest in der Divisional Round hatte. Als Playoff, als Division-Sieger hatte ich sie. Aber ey, ich habe 3 von 4 und ich habe Chiefs gegen 49ers in den Super Bowl getippt. Das wäre mein erster richtiger Super Bowl. Am Ende wären es die Ravens gegen die Lions. bin ich sehr gespannt drauf. Aber ja, darüber sprechen wir dann am Donnerstag ausführlich. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.